Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute machen wir mal einen kleinen Ausflug ins Arbeitsrecht und werden uns ansehen, wie man rechtsrichtig ein Dienstzeugnis für einen ehemaligen Arbeitnehmer ausstellt. Wie so viele andere Rechtsverhältnisse sind ja auch Arbeitsbeziehungen nicht für die Ewigkeit gemacht. Das heißt, sie enden irgendwann mal, entweder im Einvernehmen durch eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder durch eine einseitige Kündigung entweder des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers. Ganz unabhängig von der Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer aber immer einen Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses. So ein Dienstzeugnis wird der Arbeitnehmer insbesondere dann benötigen, wenn er sich auf eine neue Stelle bewerben will. Der potenzielle neue Arbeitgeber möchte natürlich erfahren, welche Qualifikationen man schon erworben hat und welche Berufserfahrung man mitbringt. Ein gutes Dienstzeugnis kann sich damit ganz erheblich einerseits auf die Chancen, den Job überhaupt zu bekommen, auswirken und andererseits natürlich auch ganz wichtig bei Gehaltsverhandlungen sein. Grund genug, dass es immer wieder zu Streitigkeiten über den Inhalt eines Dienstzeugnisses kommen kann. Insbesondere dann, wenn das Arbeitsverhältnis nicht gerade im Guten auseinandergegangen ist. Wie man Dienstzeugnisse als Arbeitgeber richtig formuliert und Stolperfallen vermeiden kann, schauen wir uns jetzt genauer an. Beginnen wir wie üblich mit den Rechtsgrundlagen. Das Dienstzeugnis findet sich für Angestellte im § 39 Angestelltengesetz und für Arbeiter im § 1163 ABGB. Die beiden Bestimmungen sind zwar nicht absolut wortgleich, haben aber prinzipiell genau denselben Inhalt. Wir müssen also bei Dienstzeugnissen keine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern vornehmen. Da steht jetzt geschrieben im § 39 Angestelltengesetz: Der Dienstgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Dienstverhältnisses dem Angestellten auf Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art der Dienstleistung auszustellen. Eintragungen und Anmerkungen im Zeugnis, durch die dem Angestellten die Erlangung einer neuen Stelle erschwert wird, sind unzulässig. Da steckt jetzt schon einiges Spannendes drinnen. Beginnen wir mal damit, dass das Dienstzeugnis nur auf Verlangen des Angestellten ausgestellt werden muss. Es gibt also keinen Automatismus für Arbeitgeber, dass sie unmittelbar nach Ende des Arbeitsverhältnisses ein Dienstzeugnis ausstellen müssen, sondern der Arbeitnehmer muss danach verlangen. Einzige Ausnahme von diesem Grundsatz besteht für Lehrverhältnisse. Ein Lehrzeugnis müssen sie auch dann ausstellen, wenn der Lehrling nicht explizit danach verlangt. Wie lange nach dem Ende des Dienstverhältnisses kann der Dienstnehmer dann noch ein Dienstzeugnis verlangen? Da gilt die allgemeine Verjährungsfrist, die wir aus der letzten Podcast-Folge kennen. Das sind 30 Jahre. Es kann aber durchaus sein, dass in einem anwendbaren Kollektivvertrag oder auch im Einzelvertrag hier eine kürzere Frist für die Geltendmachung des Anspruchs auf ein Dienstzeugnis vorgesehen wird. Außerdem könnte der ehemalige Arbeitnehmer auch wirksam auf die Ausstellung des Dienstzeugnisses verzichten. Wenn jetzt ein ehemaliger Arbeitnehmer ein Dienstzeugnis verlangt, dann hat er prinzipiell nur einen Anspruch auf ein einfaches Dienstzeugnis. Einfaches Dienstzeugnis bedeutet dabei, dass der Arbeitgeber eigentlich nur die Dauer des Arbeitsverhältnisses und die Art der erbrachten Arbeitsleistungen anführen muss. Ein Beispiel dazu: Herr XY war vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 in unserem Betrieb als Maler und Lackierer beschäftigt. Wenn die konkrete Berufsbezeichnung nicht absolut selbsterklärend ist, sollte man ergänzend noch die Aufgabenbereiche des Arbeitnehmers genau beschreiben. Das gilt insbesondere für Berufsbezeichnungen, die an sich noch wenig aussagekräftig oder eben sehr interpretationsbedürftig sein können. Das gilt dann insbesondere für den anhaltenden Trend, Jobbezeichnungen auf Englisch zu wählen, oft mit Abkürzungen CTO, CFO, Key Account Manager, Facility Manager. Kann aber genauso auch deutsche Jobbezeichnungen betreffen, wie Assistenz der Geschäftsführung oder Projekt- und Prozessmanagerin. Da reicht die Jobbezeichnung alleine noch nicht aus, um dort das Tätigkeits- und Aufgabengebiet genau zu beschreiben. Dementsprechend sollte man das ergänzen. In der Praxis bedeutet es also, dass man in das Dienstzeugnis schreibt, sein bzw. ihr Aufgabengebiet umfasste, Doppelpunkt, und dann die einzelnen Tätigkeiten aufführt. Entsprechend des Wahrheitsgebots sollten diese Tätigkeiten dann auch absteigend, je nach der Bedeutung für den Job, angeführt werden. Das Hauptaufgabengebiet sollte also an erster Stelle stehen und dann einfach abstufend je nach Bedeutung der einzelnen Tätigkeiten, die verrichtet wurden. Dabei darf man jetzt weder Tätigkeiten weglassen, die der Arbeitnehmer tatsächlich verrichtet hat, noch welche hinzuerfinden, die er eigentlich gar nicht erbracht hat. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Man muss nur Art und Dauer der Arbeitsleistung richtig, vollständig und wahr darlegen. Daneben muss man etwas auf die äußere Form des Dienstzeugnisses achten. Es sollte jetzt keine Eselsohren beinhalten bzw. Rechtschreibfehler, weil das in gewisser Weise eine fehlende Wertschätzung gegenüber dem Arbeitnehmer ausdrücken könnte und dadurch als nicht mängelfrei gilt. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, muss ich denn nicht in irgendeiner Form eine Bewertung der Arbeitsleistungen abgeben? Nein, das müssen Sie nicht. Viele tun das aber auf freiwilliger Basis und das ist der Ansatzpunkt für ganz spannende Diskussionen, ab wann eine Bewertung für den Arbeitnehmer benachteiligend sein kann. Wie ja schon im Gesetzestext steht, darf jetzt im Dienstzeugnis nichts enthalten sein, das dem Arbeitnehmer die Erlangung einer neuen Stelle erschweren könnte. Was also jedenfalls schon mal fix ausscheidet, sind so Abrechnungen mit dem Arbeitnehmer. Herr XY kam immer zu spät, hat unzuverlässig gearbeitet und war unfreundlich mit den Kunden. Selbst wenn diese Aussagen der Wahrheit entsprechen sollten, dürfen Sie sie nicht ins Dienstzeugnis nehmen. Weil so etwas eben nicht erlaubt ist, hat sich im Laufe der Zeit so eine Art Geheimsprache von Dienstzeugnissen entwickelt. Den Klassiker darunter kennen Sie vielleicht eh schon. Er hat sich sehr bemüht, drückt nichts anderes aus, als dass der Arbeitnehmer eben den Anforderungen nicht entsprechen konnte. Ebenso unzulässig sind Formulierungen wie "Sie achtet penibel auf die Einhaltung der Arbeitszeiten", weil das zum Ausdruck bringt, dass die Arbeitnehmerin nicht zur Erbringung von Überstunden bereit war. Auch das könnte negativ ausgelegt werden und ist dementsprechend unzulässig. Das Erschwerungsverbot kann dabei aber auch durchaus kuriose Blüten treiben. So hatte der OGH schon mal über einen Fall zu entscheiden, in dem sich eine ehemalige Dienstnehmerin über ein Dienstzeugnis beschwert hat, in dem der Arbeitgeber attestiert, dass sie ihre Tätigkeiten zu seiner vollen Zufriedenheit erbracht hat. Der Arbeitgeber hätte da vielmehr die bestmögliche positive Formulierung verwenden müssen, und zwar zur vollsten Zufriedenheit. Dem hat der Arbeitgeber entgegnet, es gibt gar keine Steigerungsform von voll. Voller bzw. am vollsten macht überhaupt keinen Sinn. Zur vollsten Zufriedenheit ist also schon grammatikalisch falsch. Das Erstgericht und auch das Berufungsgericht entschieden in dieser Angelegenheit zugunsten der Arbeitnehmerin, weil sie der Meinung waren, dass nicht die bestmögliche positive Formulierung verwendet wurde und deshalb eine Abwertung der Arbeitnehmerin nicht ausgeschlossen werden könne. Der OGH bestätigte letztendlich diese Entscheidung, weil er sagte, zur vollsten Zufriedenheit ist durchaus in Dienstzeugnissen gebräuchlich und auch der Duden sieht vor, dass manchmal Adjektive gesteigert werden können, die nach der Logik eigentlich nicht steigerungsfähig sind, einfach um den höchsten Grad noch zusätzlich zu verstärken. Der Rückschluss daraus ist folgender. Wenn Sie in einem Dienstzeugnis über eine Zufriedenheit sprechen wollen, dann muss es die vollste Zufriedenheit sein, weil man sonst zwischen den Zeilen eine Abwertung des Arbeitnehmers herauslesen könnte. Der OGH führt in der selben Entscheidung aber noch einen Aspekt ein, den ich besonders spannend finde. Er sagt nämlich, lieber Arbeitgeber, ich weiß genau, dass du diese Arbeitnehmerin wegen beharrlicher Verletzung ihrer Pflichten entlassen musstest. Es kann also weder davon die Rede sein, dass sie die Aufgaben zur vollen Zufriedenheit noch zur vollsten Zufriedenheit erbracht hat. Was du hier machst, ist die Ausstellung eines Gefälligkeitszeugnisses und solche Gefälligkeitszeugnisse sind unzulässig. In diesem Spannungsverhältnis zwischen der Wahrheitspflicht einerseits und dem Erschwerungsverbot andererseits kann es nämlich dazu kommen, dass man einfach gar keine Bewertung abgeben darf, weil jede wahre Bewertung dem Arbeitnehmer das berufliche Fortkommen erschweren würde. An diese Erkenntnis würde ich gerne meinen Tipp für Arbeitgeber anknüpfen. Wenn Sie mit einem Arbeitnehmer im Guten auseinandergehen, dann schreiben Sie ihm gern eine tolle Bewertung ins Dienstzeugnis. Am besten lassen Sie es den Arbeitnehmer vor der Ausstellung nochmal kurz durchlesen, falls er noch Ergänzungen möchte bei den Tätigkeitsbereichen und einfach um nachzufragen, ob er mit der Bewertung an sich auch einverstanden ist. Wenn die Trennung vom Arbeitnehmer nicht gerade friktionsfrei abläuft und Sie schon so ein bisschen Bauchweh haben und überlegen, wie soll ich denn das am besten formulieren, lassen Sie es bitte. Sie müssen ja nur ein einfaches Dienstzeugnis mit Dauer und Art der Tätigkeit ausstellen. Jeder Versuch einer Bewertung kann da zu Begehrlichkeiten führen und im schlimmsten Fall landen Sie mit Ihrem ehemaligen Arbeitnehmer vor Gericht, um bestimmte Formulierungen und allenfalls noch die Beistrichsetzung durchzudiskutieren. Da können Sie sicher besser mit ihrer Zeit anfangen. In diesem Sinne möchte ich den heutigen Podcast mit einem Zitat von Ludwig Wittgenstein beenden: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wenn Sie Feedback, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, freuen wir uns über ein E-Mail an podcast@warbig.at. Unser Podcast ist übrigens auch auf der neuen Plattform diebusinesslounge.at abrufbar, wo Sie auch noch andere Podcasts rund um Unternehmerthemen finden können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.